Guten Morgen. Ich darf mich noch mal vorstellen. Ich war vor sechs Wochen, aber Mitte, Anfang Januar, genau direkt zu der Gemeinsamkeit, die wir beide haben. Wir sind beide Bayern-München-Fans. Ich weiß, hier nicht so gern gesehen, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem noch der Predigt gut zuhören könnt. Genau, ich bin immer noch 23 Jahre alt, hat sich nicht verändert in den letzten Wochen. Ich studiere immer noch an der FTH in Gießen, Theologie, neunten Semester, glaube ich. Genau, also im dritten Mastersemester zumindest. Und habe jetzt noch anderthalb Jahre vor mir, bin ab Ende August, werde ich in Kanada mein Auslandssemester verbringen und dann noch für meine Masterarbeit zurückkommen. Genau. Ich komme ursprünglich aus München, deswegen darf ich tatsächlich auch Bayern-München-Fan sein. bin dort aufgewachsen in einer evangelisch-lutherischen Landeskirche, bin dann in eine etwas charismatischere Freikirche gewechselt irgendwann und seit dem Umzug dann vor 4,5 Jahren hier in Gießen auch in Gemeinde aktiv. Ich liebe Sport, ich liebe es, mit Menschen Zeit zu verbringen und das ist, glaube ich, alles Wichtige, was ihr über mich wissen müsst. Zu Beginn der Predigt möchte ich noch mit uns beten. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr, wir wollen heute von dir hören. Bitte segne das Gesagte, das, was du heute durch mich sprichst und mach unsere Herzen und unsere Ohren weit und auf für das, was du uns heute sagen möchtest. In deinem Namen. Amen. Vor ungefähr 4 Jahren habe ich mich zu Hause in München der Aufgabe gewidmet, unser Playmobil zu sortieren. Ich weiß, in zwei Wochen ist die Lego-Aktion hier. Ich war ein Playmobil-Kind und habe leidenschaftlich viel Playmobil gespielt mit meinen Brüdern. Ich habe 2 kleinere Brüder, genau. Und wir hatten dann alles Mögliche. Ich habe mehr mit Burgen gespielt, mein Bruder hat mehr mit Polizei und Feuerwehr gespielt. Das heißt, wir hatten ganz viel da. Mittlerweile sind wir alle aus dem Alter raus, wo wir viel mit Playmobil spielen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe mal auf eBay geschaut, was bringt es eigentlich, Playmobil zu verkaufen? Und es bringt wirklich viel Geld. Vor allem, wenn man die Sachen dann auch noch sortiert und dann quasi im Originalkarton nur halt gebraucht verkauft. Das heißt, es fehlt nichts, sondern es ist alles da. Und dann habe ich mich in unserem Wohnzimmer habe ich mich ausgebreitet. Meine Mutter fand es schrecklich, weil ich für mehrere Tage das Wohnzimmer blockiert habe und man nicht rumlaufen konnte, ohne auf eine Figur zu steigen oder sich so ein kleines Playmobil-Messer in den Fuß oder in den kleinen Zeh zu rammen. Und habe da leidenschaftlich angefangen, die Sachen zu sortieren. Und es war gar nicht so leicht mit all den Kisten, diese kleinen, keine Ahnung, von der Polizei, die kleine Pistole oder dieses ganz kleine Teil von was auch immer, aus diesen Kisten herauszukramen. Und während ich das gemacht habe und unabhängig davon, dass ich Aufräumen für mich als sehr beruhigend empfinde und das mir ganz viel gibt, hat es nicht nur das als Auswirkung gehabt, sondern dass ich mich zurückerinnert habe an die Momente, in denen ich mit meinen Geschwistern oder auch alleine gespielt habe. Und in meinem Kopf hat es angefangen, dass ich diese ganzen Geschichten, die Rittergeschichten und Polizeigeschichten wieder hochgeholt habe und das für mich wieder zu einer Realität wurde. Mein kleinster Bruder müsste damals so elf gewesen sein und den habe ich dann direkt verdonnert, mit mir erstens mitzumachen, weil wir wollten es ja gemeinsam als Brüder verkaufen. Das hat nicht so ganz geklappt. Ich war auf jeden Fall der am aktivsten damit geholfen hat und am meisten Stunden reingesteckt hat. Aber zusätzlich dazu habe ich ihn auch dazu gezwungen, ein bisschen wieder Playmobil mit mir zu spielen, weil es hat ja auch einfach Spaß gemacht. Und vielleicht ist Playmobil nicht deine Kindheitserinnerung, sondern es ist, bei meinem Papa war es Modelleisenbahn oder es gibt die Vorgänger von Playmobil oder es sind Puppen, was auch immer, setzt es gerne in meiner Geschichte dafür ein. Und ich habe, als ich da so saß, kamen diese Kindheitserinnerungen hoch und ich hatte wieder eine Freude, die ich als damals 19, 20-Jähriger vielleicht eigentlich nicht so stark empfinden sollte, wenn es darum geht, dass ich mit Spielzeug für 6- bis 12-Jährige gespielt habe. Und genauso wie sich unsere kindlichen Interessen weiterentwickeln, entwickelt sich auch unser Glaube weiter. In vielleicht ein bisschen rational und nicht ganz so emotional geprägten Kreisen spricht man dann von einem erwachsenen oder einem reifen Glauben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass unser Glaube auch reift. Und trotzdem, glaube ich, steckt eine Wahrheit da drin an diesem kindlichen Glauben, den wir auch in der Geschichte sehen, in die wir heute reinschauen wollen. Wir wollen gemeinsam in Markus Kapitel 10 springen, die Verse 13 bis 16. Und wir wollen es gemeinsam lesen. Markus 10, genau, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, und die Stelle ist für viele, vielleicht vermutlich für die meisten, bekannt. Aber als ich die Stelle nochmal gelesen habe, habe ich die Stelle zu Anfang nicht ganz verstanden. Das liegt daran, dass ich Kinder liebe, dass ich super gerne Zeit verbringe mit Kindern, dass ich gerne mit ihnen spiele, Quatsch mache, vielleicht auch Sachen mache, die ich später als Papa nicht mehr machen darf, weil sie verantwortungslos sind und sie auf dumme Gedanken bringen. Aber das heißt, wenn ich in meiner Gemeinde bin und mit den kleinen Kids spiele, dann kann ich auch manche Sachen tun, bei denen andere Leute vielleicht sagen, ja, okay, natürlich nichts Gefährliches, aber auf ein bisschen dumme Gedanken, finde ich, darf man sie ja dann doch bringen. Und vielleicht kannst du das genauso nachvollziehen wie ich, und du spielst gerne mit Kindern, du hast vielleicht selber Kinder, du hast vielleicht Enkel oder du findest Kinder auch einfach nur süß. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fraktion, die findet Kinder einfach nur anstrengend. Es ist ein ständiges Geplärre, man weiß nicht, was sie wollen. Sind sie hungrig? Wollen sie schlafen? Wollen sie einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit haben? Warum können sie nicht einfach mal leise sein und mich beim Lesen oder was auch immer nicht abhalten? Und dann verstehst du vielleicht die Jünger ein bisschen mehr als ich. Aber damals im Römischen Reich war die Reaktion der Jünger nicht untypisch. Das, was ich vielleicht als komisch empfinde, warum dürfen die Kinder nicht zu Jesus kommen, war zu der damaligen Zeit einfach so, dass sie nicht zu Jesus kommen sollten. Sie dienten mehr als Rentenvorsorge. Etwas, was wir in Deutschland kennen vom Sozialstaat. Ich hoffe ja wirklich noch sehr, dass ich nicht bis 80 arbeiten muss. Aber ich glaube, da sind meine Chancen relativ gering. Aber ich hoffe, dass Jesus einfach früher wiederkommt und dann hat sich das Problem auch geklärt. Kinder halfen ihren Eltern früher im Haushalt, vor allem die Mädchen. Und unabhängig davon wurden sie sowieso schon jung verheiratet. Also zeigen ja auch die Eltern von Jesus, Josef und Maria. Josef war zwar schon etwas älter, aber Maria müsste so zwischen 12 bis 14 Jahre alt gewesen sein. Das heißt, es zeigt, wie jung sie in ein erwachsenes Leben, in ein reifes Leben und verantwortungsvolles Leben hineingebracht wurden. Das war also eine kurze Kindheit, die die Kinder haben, und spätestens Anfang der Teenie-Jahre wurde von ihnen schon ein Erwachsensein eingefordert. Aber es geht nicht nur um die gesellschaftliche Stellung der Kinder, sondern auch um die Thematik zuvor. Wenn wir die Verse im Vorhinein anschauen in Kapitel 10, sehen wir, dass Jesus über Ehe und Ehescheidung spricht. Und dann kommen jetzt die Eltern, zumindest vermutlich die Eltern, mit ihren Kindern und wollen sie segnen lassen. Das passt halt irgendwie nicht. Davor geht es um Ehe und Ehescheidung und jetzt kommen die Kinder, die damit ja noch am wenigsten Berührungspunkte haben. Und trotzdem sprengt Jesus hier die gesellschaftliche Norm. Er widerspricht seinen Jüngern nicht nur rhetorisch, sondern auch in seinen Taten. Er sieht die Kinder durch ganz andere Augen als seine Jünger und auch der Rest der Gesellschaft. Jesus liebt Kinder und das sehen wir auch in ganz vielen anderen Stellen. Und ganz ehrlich, wenn wir Kinder kennen, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie ruhig waren. Ich gehe stark davon aus, dass sie laut waren, dass sie gespielt haben, dass sie an Jesus Gewand gezupft haben und ihm irgendwas zeigen wollten, was sie Cooles gefunden haben, irgendeinen Stein in Herzform oder irgendeinen Stock, der richtig cool aussieht. Und obwohl das bestimmt auch ein wenig Anstrengung gekostet haben kann, war Jesu Reaktion auf die Kinder Annahme. Und das sogar sehr deutlich, weil wir lesen, dass er ungehalten über die Abweisung seiner Jünger ist. Und dann kommt er mit dem heute für uns entscheidenden Satz: Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Was bedeutet für solche? Jesus hat viel weniger über die Kinder in ihrem physischen Zustand gesprochen, als über ihre kindlichen Eigenschaften. Und als ich darüber ein bisschen nachgedacht habe, und du hast es ja auch gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen, zum Glück hast du nur einen meiner Punkte vorweggenommen, sind mir vor allem drei Eigenschaften rausgekommen, unabhängig davon, dass Kinder auch häufig sehr, sehr starke ich weiß nicht, ob man Schwankungen dazu richtig sagt, aber halt sehr entweder lachen oder weinen, irgendwie da viel dazwischen ist, also genau, nicht so viel dazwischen ist. Sind mir vor allem drei Dinge aufgefallen. Das ist erstens: Kinder leben in vollkommener Abhängigkeit zu ihren Eltern beziehungsweise zu den Personen, die sie großziehen. Vieles verstehen sie auch noch gar nicht oder können es halt nicht alleine. Sei es sich zum Beispiel Essen machen oder Entscheidungen treffen und was auch sonst. Und vielleicht leben wir gerade auch in einer Gesellschaft, in der wir immer mehr dazu kommen, wir können Kindern viel früher Entscheidungen lassen. Ich bin der Meinung, dass wir diese Entscheidungen Kindern eben nicht lassen können, weil sie nicht wissen, was gerade gut für sie ist. Zweitens bedeutet es aber auch, dass sie ihren Eltern oder den Personen, die sie großziehen, vollkommen vertrauen. Aber sie entscheiden sich dafür ja nicht bewusst, sondern es resultiert aus einem liebevollen Verhalten der Eltern gegenüber ihnen. Vertrauen wird gebaut durch Zeit, durch Liebe, durch Kommunikation, durch Nähe. Und in einer funktionierenden Beziehung, in einer liebevollen Beziehung, fördern diese Dinge ein Vertrauen zu den Eltern. Und drittens, Kinder sind super leicht zu begeistern. Ich merke es immer wieder bei Babys. Wir haben 2, 3 Babys bei uns in der Gemeinde, jetzt in den letzten anderthalb Jahren geboren worden sind. Und es ist super schön zu sehen, wie leicht sie sich begeistern lassen von den Dingen, die man macht. Man zieht einfach nur eine Grimasse und sie fangen schon an, völlig zu strahlen. Man macht seine Hände vor die Augen und öffnet sie wieder und sie fangen an, dich anzulachen. Und auch bei Kindern, ich weiß nicht, ob der Fritzchenwitz mit der Oma und der Bananenschale bekannt ist oder er nicht. Ja. Könnte ich mal kurz ein Handzeichen haben, wer den kennt? Dann muss ich ihn leider erzählen. Das ist ärgerlich. Ich hatte sehr gehofft, ich komme drum herum. Okay, Fritzchen läuft mit seiner Oma, also geht spazieren und sie überqueren eine Straße. Und dann liegt auf dem Boden ein 10-Euro-Schein. Und Fritzchen sagt: Oma, Oma, darf ich diese 10 Euro aufheben? Und seine Oma sagt: Nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Und ein paar Tage später sind sie wieder spazieren und da liegt ein 50-Euro-Schein. Und Fritzchen sagt: Oma, Oma, kann ich bitte diesen 50-Euro-Schein aufheben? Und seine Oma sagt: Nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Noch ein paar Tage später laufen sie wieder und gehen sie wieder spazieren und laufen über eine Straße. Und da liegt eine Bananenschale, die Oma rutscht aus und sagt: Fritzchen, hilf mir doch bitte auf. Und Fritzchen sagt: Nein, Oma, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Und das war ein Witz, der mich meine Kindheit über ganz stark geprägt hat. Ich kann nicht mal mehr sagen, wie häufig ich das meinen Eltern erzählt habe. Ich fand ihn jedes Mal zum Brüllen. Meine Eltern wahrscheinlich ab spätestens dem zweiten Mal nicht mehr und haben sich gefragt, wie ich immer noch so begeistert sein kann von diesem Witz. Und trotzdem sehen wir daran, dass Kinder Eigenschaften haben, die wir im Erwachsenenwerden, im Erwachsensein irgendwann ein bisschen verlieren und auf der Strecke bleiben. Und Jesus sagt in diesem Text also, dass es nicht um die Kinder in ihrem physischen Zustand geht, sondern eher um Eigenschaften, die dafür benötigt werden, in das Reich Gottes einzukehren. Deswegen trägt meine Predigt auch den Titel Zurück zum inneren Kind. Es geht nicht darum, dass wir zurückkommen in den physischen Zustand. Und es geht auch nicht darum, dass wir wieder kindisch werden, auch wenn ich tatsächlich der Meinung bin, es tut manchmal auch ein wenig gut, ein bisschen kindisches Verhalten an den Tag zu legen. Ich liebe an meiner WG zum Beispiel, wir sind 6 Jungs, dass wir auch einfach mal Aktionen starten, die jetzt nicht unbedingt, ich würde sagen, durchdacht waren von Anfang an. Und es führt natürlich zu Sachen, die super lustig sind. Natürlich keine gefährlichen Sachen, ne? Das machen wir natürlich nicht, das sind ja alles Christen. Aber Sachen, wo andere Leute uns vielleicht belächeln würden und sagen würden, werdet doch endlich mal erwachsen, werdet doch endlich mal reif. Aber wir haben eine richtig gute Zeit und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in richtigen Momenten, dass wir ernst sind, dass wir reif sind, dass wir erwachsen sind und dann in anderen Momenten auch einfach Spaß haben können, wo wir vielleicht ein bisschen zumindest kindisch sein können. Es geht nicht um dieses unerwachsene Verhalten, sondern, wie gesagt, um die Eigenschaften. Und die möchte ich heute 3 fokussieren. Und es ist erstens kindliche Abhängigkeit. Wann hast du das letzte Mal an deine kindliche Abhängigkeit gedacht? Ich habe letzte Woche eine Prüfung gehabt, eine mündliche Prüfung, und ich war dieses Mal tatsächlich ein bisschen früher dran mit meiner Vorbereitung, als ich sonst normalerweise dran bin. Und wenn ich auf meine letzten 4 Jahre meines Studiums zurückschaue, dann gab es immer wieder Momente, in denen ich zum Beispiel vor Griechisch kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand, weil ich viel zu spät angefangen habe. Und das waren die Momente, in denen ich mich ganz stark abhängig gemacht habe von Gott. Es gibt für mich so 2 Arten von Betern, ohne es zu werten. Es gibt einmal die Arten von Betern, die kommen zu Gott, wenn ihr Leben gut läuft und vergessen Gott aber ein bisschen, wenn es schlecht läuft, weil sie denken, dass sie es alleine schaffen. Und dann gibt es die Art von Betern, die kommen, wenn es schlecht läuft und vergessen aber irgendwie ein bisschen zu danken, wenn es gut läuft. Und ich bin Zweiteres. Ich renne dann immer zu Gott, wenn ich merke, oh shit, sorry, jetzt habe ich es vergessen, jetzt habe ich es nicht geschafft. Aber wenn ich dankbar bin, dann komme ich irgendwie nicht so häufig zu Gott. Vielleicht, weil ich denke, dass Gott es ja sowieso weiß. Das weiß er ja aber auch bei den Sachen, die schlecht laufen. Deswegen ergibt es auch schon wieder keinen Sinn. Und ich möchte es überhaupt nicht werten, aber es zeigt so ein bisschen, wo wir manchmal vergessen, uns abhängig zu machen von Gott. Und vielleicht ist es bei dir ein Projekt für die Firma oder irgendwas anderes, wo du merkst, du machst dich nicht mehr abhängig von Gott. Und wenn wir das realisieren, dann merken wir, dass wir uns mehr auf unsere eigene Kraft verlassen, als auf das, was Jesus in uns und durch uns tut. Er ist derjenige, der unsere Kraft ist, er ist derjenige, von dem wir abhängig sind, aus dem alles strömt. Und aus dieser Unbewusstheit gegenüber Abhängigkeit folgt dann das kindliche Vertrauen. Vertraue ich Gott mit meinem ganzen Leben? Weiß ich, dass er es gut mit mir meint und dass er alles in seiner Hand hält? Wenn wir Kinder anschauen, dann sehen wir manchmal, dass sie sagen, das hat Mama oder Papa eben gesagt. Und in diesem Satz schwingt ja das blinde Vertrauen mit, das Kinder gegenüber ihren Eltern haben. Es ist erstmal egal, ob es richtig oder falsch ist, sondern sie vertrauen ihren Eltern, weil Mama oder Papa haben es ja gesagt. Das ändert sich zwar spätestens in der Pubertät, da glauben wir dann gar nichts mehr, was die Eltern einem sagen, aber da sind sie ja dann auch aus dem Kindesalter raus. In Sprüche 3, die Verse 5 bis 6 steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wir sollen unser ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen. Und Wir wissen doch eigentlich, dass er es gut mit uns meint. Er hat sich so häufig als treu erwiesen in unserem Leben. Und trotzdem kommen wir immer wieder an den Punkt, wo dieses Vertrauen durchgerüttelt wird und in den Hintergrund rückt. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass das, was wir hier eigentlich machen, Glaube, auch nur Vertrauen ist. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Vertrauen auf Dinge, die man nicht sieht. Wir glauben, dass Gott allmächtig und allwissend ist. Wir glauben an Gott. Und Glaube und Vertrauen ist in diesem Vers synonym zu verwenden. Und trotzdem, dass wir Gott vertrauen, dass wir Gott glauben, fällt es uns manchmal in den Situationen schwer, ihm wirklich zu vertrauen. Glaube bleibt Hoffnung, Glaube bleibt Vertrauen. Aber ich frage mich, wenn wir sowieso schon glauben, wenn unser ganzer Glaube sowieso schon Vertrauen ist von dem, was es ist, warum vertrauen wir demjenigen so wenig, an den wir glauben? Vertrauen bedeutet aber auch nicht, dass wir uns zurücklehnen und dass wir nichts mehr machen. Genauso wie in meiner Griechischprüfung konnte ich auch nicht sagen, ich lehne mich zurück, ich schaue, dass Gott das schon regelt. Und ja, Gott hätte das auch machen können, einfach vielleicht, weil er gnädig ist und weil er es tun kann. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass ich noch was gemacht habe dafür und Gott nicht nur geschenkt hat. Gott erwartet von uns, dass wir unser Mögliches tun und er sein Unmögliches dazu tun kann. Und zu meinem letzten Punkt, kindliche Freude. Ganz ehrlich, wann warst du das letzte Mal so richtig begeistert von einer Predigt? Ich hoffe natürlich maximal vor 5 Wochen, als ich hier war. Natürlich nicht. Spaß, sorry. Aber mir ist es aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe und vor allem seitdem ich Theologie studiere und mich mit mehr Texten auseinandersetze. Und dann hören wir Texte wieder und wieder. Ein Beispiel, das mir sehr geläufig ist, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wenn wir aufgewachsen sind in Gemeinde und jetzt sind die meisten hier in diesem Raum deutlich älter dann auch noch mal als ich und die Geschichte noch mal mehr gehört haben als ich, dann kommen wir oder komme zumindest ich in einen Trott rein, in der ich merke, oh, die Geschichte kenne ich schon und meine Gedanken anfangen abzuschalten. Und ich bin nicht mehr so begeistert darüber, zu hören, was Gottes Wort mir heute zu sagen hat. Und ich glaube, das ist ein Problem. Bei Kindern ist es anders. Sie haben eine riesige Freude, eine riesige Begeisterung für alles. Sie laufen durch den Wald, finden einen Stock, der hat nur einen abstehenden Ast an der Seite und es wird direkt eine Pistole. Er hat 2 Seiten und es wird ein Schwert und der Bruder wird vermöbelt, bis die Eltern den Stock wieder wegnehmen. 1. Petrus 2, Vers 2 sagt, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Und vielleicht ist das heute eine Anregung für uns, dieses Feuer, diese Leidenschaft neu zu entfachen. Dass wir neu eine Leidenschaft für Gottes Wort bekommen. Unabhängig davon, wie häufig wir die Predigt schon gehört haben oder den Predigttext schon gelesen haben, sondern dass wir uns neu darauf besinnen, dass auf das, was Gott heute zu uns sprechen möchte. In Vers 15 sagt Jesus, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Als die Voraussetzung für den Himmel muss man nicht Kind sein. Es ist nicht so, dass man ab der Pubertät sein Heil verliert. Jesus sagt, dass wir werden sollen wie die Kinder. Es geht vielleicht ein Stück weit um unseren Anfangsglauben und um die genannten Eigenschaften, die uns helfen, zurück zu unserem inneren Kind bzw. unserem Anfangsglauben zu kommen. Und als Belohnung oder als Eintritt wartet dann der Himmel auf uns. Mir geht es heute überhaupt nicht darum, dass wir unsere ganzen Glaubenspraktiken über den Haufen werfen und alle wieder in Kindergottesdienst gehen. Es geht mir nicht darum, dass wir die Beziehung, die wir bis jetzt mit Gott erlebt haben, dass wir alles wieder über den Haufen werfen. Aber es geht mir darum, dass wir mehr danach streben sollen, Gott und sein Wort mehr zu verstehen. Und das bedeutet eben auch, dass wir verstehen, dass Kinder etwas haben, was wir vielleicht irgendwann mal verloren haben. Dass wir zurückkommen zu den Basics. Dass wir zurückkommen zu verstehen, dass es nicht wir sind, die leisten müssen, sondern wir, die empfangen dürfen. Es geht nicht darum, jeden Tag stille Zeit zu machen und jeden Tag danach noch eine Stunde zu beten für all die Anliegen, die auf der Welt sind. Und ja, das ist gut und das ist wichtig, weil es Beziehung baut. Und trotzdem dürfen wir auch wieder lernen zu empfangen. Und vielleicht fällt es dir schwer, dieses kindliche Vertrauen zu haben oder aufzubauen. Und dann möchte ich dich mit Vers 16 ermutigen. Und Jesus nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Vertrauen wird unter anderem durch Zeit gebaut. Wenn du neues Vertrauen brauchst, dann verbring Zeit mit deinem liebenden Vater. Mach dich abhängig von ihm. Komm in Jesu Arme und lass dich von ihm lieben. Jesus möchte keine Leistung von dir. Er möchte dein Vertrauen und deine Aufmerksamkeit, die du ihm gibst. In unserer Gemeinde in Gießen haben wir zweimal im Jahr sogenannte Gebetswochen. Und da treffen wir uns immer einmal pro Tag quasi für eine Stunde zum Beten. Und ich hatte damals mit Freunden ein bisschen rumgealbert und war so, bei wie vielen Gebetsabenden man da sein muss, um heilig genug zu sein. Und natürlich wissen wir, dass es das überhaupt, also das völlig falsch ist, sind 8. Wir haben uns darauf geeinigt, dass 8 sein müssen, um gläubig zu sein. Und auch wenn es nur ein Witz war, wissen wir, oder meinen wir manchmal zu denken, dass es tatsächlich auf unsere Leistung ankommt. Und ich verstehe mich nicht falsch, ich liebe Gemeinde, ich liebe Gemeinschaft. Gott hat so einen Segen in Gemeinschaft gelegt und es ist so gut, dass wir gemeinsam heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen. Und trotzdem verlieren wir manchmal vielleicht aus den Augen, was es bedeutet, einfach nur persönlich vor Jesus zu sein. Uns zu den Füßen von Jesus zu setzen. Vielleicht spielend, vielleicht lachend, vielleicht weinend, vielleicht laut und vielleicht auch leise. Wir haben vielleicht verlernt, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, ihm alles zu erzählen, obwohl er es schon weiß, und uns einfach in seinen Schoß zu setzen und uns von ihm lieben zu lassen. Und dann haben wir vielleicht das Ziel tatsächlich aus den Augen verloren, dass es darum geht, Beziehungen mit Jesus zu bauen. Ich möchte uns heute gemeinsam ermutigen, komm zurück. Komm zurück zu deinem inneren Kind. Setz dich zu Jesu Füßen und lass dich von ihm lieben. Lass dich von ihm segnen. Lass dich von ihm in seine Arme schließen und vertrau ihm ganz. Denn was gibt es Schöneres, als einfach nur in seinen Armen zu sein und zu empfangen? Amen.